lese den Predigttext aus Psalm 36. Von David, dem Knecht des Herrn, vorzusingen. Es sind der Sünder auf Frevel im Grund seines Herzens. Er kennt kein Erschrecken vor Gott. Er schmeichelt Gott vor dessen Augen und findet doch seine Strafe für seinen Hass. Seine Worte sind falsch und erlogen. Verständig und gut handelt er nicht mehr. Er trachtet auf seinem Lager nach Schaden und steht fest auf dem bösen Weg und scheut kein Arges. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Breite deine Güte über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Lass mich nicht kommen unter den Fuß der Stolzen, und die Hand der Frevler vertreibe mich nicht. Da sind gefallen die Übeltäter, sind gestürzt und können nicht wieder aufstehen. Ich bete zu Beginn der Predigt. Vater im Himmel, danke für diesen Sonntag. Danke, dass wir mit diesem Gottesdienst gemeinsam zum Ausdruck bringen können, dass wir dich suchen und dass du wichtig für uns bist. Und ich lade dich ein, dass du mit deinem Licht in diesen Gottesdienst kommst und auch in diese nächsten Minuten das Hören und das Reden segnest. Amen. Wir denken jetzt ja schon seit einigen Wochen im Kreuzfeldprojekt über die Psalmen nach, über dieses Buch mit 150 Gedichten, Liedern, sehr persönlichen, emotionalen Texten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Psalmbuch, was du in den letzten Wochen so gehört hast, mitgenommen hast, vielleicht hast du mal angefangen, ein bisschen weiter zu lesen in dem Psalm. Mir persönlich ist diese Annäherung ganz gut bekommen, besser als ich gedacht hätte. Denn bisher hatte ich immer so ein, ich sag mal, ambivalentes Verhältnis, so eine Hassliebe zu dem Psalm. Manchmal spüre ich regelrechte Abneigung, wenn ich diese doch sehr selbstgerechten, kriegsliebenden Texte mit Feuer und Schwefel, mit Gebeten an Gott, dass er die Kinder doch, die Köpfe der Kinder zerschmettern möge und so weiter und so fort. Wenn ich das lese, dann denke ich, das ist nicht mein Gott, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Und manchmal berührt mich das, was ich dort lese. Es berührt mich sogar öfter, als ich dachte, denn mit dem Psalm ist es so wie mit guten Gedichten. Es reicht nicht, sie einmal zu lesen. Man muss sie immer wieder lesen, man muss sie meditieren, darüber nachdenken. Und dann fällt das so langsam tief, die Tiefe der Psalmen in einen hinein. Dieser Psalm 36, den wir gerade gehört haben, der ist so ein Psalm, der macht es mir nicht schwer, mich damit zu identifizieren oder mich da drin wiederzufinden. Weitestgehend ist es ein sehr erbaulicher, schöner Text. Er weckt Sehnsucht in mir nach diesem Gott, nach diesem Licht, nach dieser Quelle. Und so ein bisschen wie von selbst teilt sich dieser Psalm in so drei Gedanken oder in drei Schritte ein. Und ich habe das heute hoffentlich so formuliert, dass ihr euch das gut merken könnt. Es gibt drei Schritte. Es gibt eine schockierende Erkenntnis am Anfang des Psalms. Dann gibt es zwei gegensätzliche Realitäten. Und am Ende gibt es drei neue Perspektiven. Ganz einfach, oder? Eins, zwei, drei. Eine Erkenntnis, zwei Realitäten, drei Perspektiven. Wenn man so die ersten Verse des Psalms hört, liest und darüber nachdenkt, dann gewinnt man ja erstmal den Eindruck, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der wieder mal so ein bisschen so eine selbstgerechte Tirade gegen die bösen, gottlosen Feinde loslässt. David, mal wieder in Bedrängung, hat sich wahrscheinlich selber in Probleme gebracht und jetzt muss Gott das alles richten und seine Feinde doch bitte aus dem Weg räumen. Was hier aber bei Luthers Übersetzung, der wir jetzt treu folgen in den letzten Wochen, Luther 2017, die neue Übersetzung, was da nicht so richtig bei rauskommt, ist die Tatsache, dass es hier nicht um irgendjemand geht, über den David hier nachdenkt. Nein, er redet über sich selber. Er redet über sein eigenes Herz. Wörtlich übersetzt spricht hier in Vers 2 nämlich die Sünde, also die personifizierte Sünde in Davids Herzen zu seinem Herzen. Die Sünde spricht zu seinem Herzen. Hier wird ein innerer Dialog geschildert. Die Sünde spricht zum Herzen des Menschen und was danach passiert, ist verheerend. Der Sünder verliert den Blick für die Realität. Er weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Und die Sünde hat so überzeugende Momente für ihn, so überzeugende Argumente für ihn, dass es zu einer rapiden Abwärtsentwicklung in seinem Leben kommt. Die Realität wird verdreht. Man sieht die eigene Schuld nicht mehr. Man geht irgendwann sogar davon aus, dass es eigentlich ganz in Ordnung ist, wie man handelt, wie man sich verhält. Aber das Schockierende an dieser Beschreibung dieses inneren Dialoges ist nicht, dass irgendwer so handelt, dass sie existiert. Da würden mir hunderte Beispiele über weniger bekannte und sehr bekannte Menschen einfallen, wo ich das Gefühl habe, die haben die Realität nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Nee, das Schockierende hier ist, dass sie in meinem Herzen existiert. Dass mein Herz wie dieses Herz ist, was David hier beschreibt. Dieser Psalm 36, der steht in einem größeren Kontext. Es ist bei dem Psalm nicht zufällig so, dass die hintereinander stehen, wie sie stehen, sondern das hat seinen Sinn. Psalm 35 redet davon, dass die anderen böse sind, dass die anderen David das Leben schwer machen. Und Gott soll sie bitte zur Vernunft bringen. Psalm 36 spricht über das eigene Herz, nicht über das schäbige Treiben der anderen, sondern über David. Nicht irgendein gottloser Sünder treibt die Frevel, sondern ich, Frithjof, treibe die Frevel. Schönes altes Wort, Frevel. Eine doppelte Alliteration mit Frithjof. Frithjof der Frevler. Und ich muss zugeben, das trifft meine Realität hier, was David beschreibt. Ich lese nochmal diesen Vers 5. Er, der Sünder, trachtet aus seinem Lager nach Schaden und steht fest auf dem bösen Weg und scheut kein Arges. Das bin ich nachts um 3, wenn ich mal wieder nicht schlafen kann oder wieder aufgewacht bin. Wenn dann nicht das schnelle Einschlafen wieder kommt, sondern die Gedanken anfangen, sich zu kreisen. Ich habe so diese Zeit zwischen 3 und 5, da schlafe ich äußerst selten. Und dann gehe ich so durch alle Begegnungen, die ich hatte, durch alle E-Mails, die ich bekommen habe von euch, die mich geärgert haben. Nein, natürlich nicht. Ich denke drüber nach, wie ich mich hätte verhalten sollen, was ich hätte anders machen sollen. Ich denke über die Zukunft nach und mache mir große Sorgen darüber, wie der nächste Tag wird, die nächste Woche, der nächste Monat. Ich habe mal gehört, es gibt so ein Hormon oder so einen Botenstoff im Körper, der uns dazu bringt, nachts solche Gedanken zu haben. Ich glaube aber, da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Und vor einigen Tagen hatte ich wieder so eine Phase und Marianne hatte das Pech, meine Frau ist gerade auch nicht ganz so leicht am Schlafen wie sonst, dass sie wach war zur gleichen Zeit wie ich, als ich meine Gedanken mir machte. Und sie sagte dann irgendwann zu mir: Fridtjof, jetzt spricht der 3 Uhr nachts Fridtjof und nicht der 10 Uhr morgens Fridtjof. Der 10 Uhr morgens Fridtjof wird irgendeine Lösung finden, konstruktiv sein. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich mit Marianne verheiratet bin. Jemand, der nachts um 3 solche konstruktiven Lösungsvorschläge hat und mich nicht einfach mit dem Kissen zum Schweigen bringt, ist am Tag natürlich unschlagbar, das ist ganz klar. Nein. Aber was wir an diesem Beispiel sehen, ist, dass Sünde bedeutet, dass meine Realität eine Realität ohne Gott ist. Ich vergesse, dass Gott da ist. Und das passiert nachts bei mir schneller als am Tag. Ich nehme diese Gegenwart Gottes nicht wahr. Ich nehme nur noch meine Gedanken wahr, meine Sorgen, meine Ängste. Ja, ich bin so gefangen wie dieser David auf seinem Lager des Nachts in so einer Abwärtsspirale. Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht habt ihr das auch tagsüber. Ich habe das auch manchmal tagsüber, aber nachts ist es besonders schlimm. Und deswegen ist es gut, und das bringt mich zum nächsten Punkt, dass es hier zwei Realitäten gibt. Es gibt nicht nur meine in diesem Psalm, sondern es gibt auch Gottes Realität. Und wenn man jetzt mal so die großen Schlagworte hier nimmt, dann ist die Realität des Menschen geprägt von Schuld, Falschheit, Lüge und Unheil, und demgegenüber wird Gottes Realität gestellt, die von Güte, Wahrheit, Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit geprägt ist. Ich lese nochmal diese beiden Verse, Vers 6 und 7. Da schreibt David: Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Das ist wieder so ein typischer Psalm. Erst dieser innere Dialog, der negativer nicht enden könnte, und plötzlich macht's Schnapp und irgendwas passiert bei David und er fängt an, Gott zu loben. Er fängt an, über Gott zu sprechen, über seine Realität zu sprechen. Eine Realität, die anscheinend konstant parallel zu Davids und zu meiner Realität existiert. Sozusagen ein Paralleluniversum zu meiner Realität. Und das ist auch der entscheidende Faktor, wie wir rauskommen aus diesen Gedankenkreisen, wie wir rauskommen aus diesem nächtlichen Lager, das in die Enge führt. Ich bin mir ganz sicher, der Kirchenvater Augustinus hat Psalm 36 gelesen, als er folgende Worte gesagt hat. Ich lese die nochmal vor, ihr könnt die im Heft mitlesen. O Wahrheit, Licht meines Herzens, lass meine eigene Finsternis nicht zu mir reden. Zu diesen Dingen, die vergehen, bin ich hinabgesunken und von ihnen verfinstert. Aber auch von dort gewann ich dich lieb. Ich irrte, aber ich gedachte deiner. Ich vernahm deine Stimme von Ferne, die mich zur Rückkehr. Und ich hörte sie kaum vor der Unruhe und dem Lärm. Und nun kehre ich erschöpft und atemlos zu deinem Lebensquell zurück. Niemand möge mich hindern. Daraus will ich trinken, um dann zu leben. Licht und Quelle, diese beiden Worte, die wir auch in dem Psalm 36 finden. Er kennt diese Realitäten. Wenn man Augustinus Biografie kennt, dann weiß man, er lebt in diesen Realitäten und er spricht da auch sehr offen drüber, über diese eigene Realität, in der er gefangen ist, und diese Realität, Gottes Realität, nach der er sich sehnt, zu der er hin möchte, dessen leise Stimme er vernimmt, deren leise Stimme er vernimmt. Er weiß, dass er wieder zu Gott, wenn auch atemlos, wenn auch erschöpft, zurückkehren kann. Und er weiß, es ist Gott, der ihn dazu einlädt. Es geschieht nicht aus eigener Kraft, es geschieht nicht aus eigenem Impuls, sondern Gott hat diesen Impuls in ihn hineingesetzt. Er bricht den Kreislauf unserer dunklen Gedanken. Wir müssen nur diese leise Stimme hören. Es ist vielleicht wie mit einer Schlange in der Wüste, die einen beißt. Dieses giftige Herz und dann das Gegengift, was Gott anbietet. Seine Realität. Und dazu schauen wir jetzt auf diese drei ganz konkreten, drei neuen Perspektiven, die mit Gottes Realität zu tun haben. Und wir beginnen in Vers 8. Erste Realität, erste neue Perspektive. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Dieser Vers zielt genau auf einem meiner größten Kämpfe, die ich nachts um 3 habe, aber auch tagsüber um 10. Angst. Angst davor, irgendwann ohne Job zu sein, meinen Job nicht gut genug zu machen. Angst, Verbündete zu verlieren. Angst davor, Freundschaften zu verlieren. Angst davor, was andere über mich denken. Angst, irgendwann ohne Kraft zu sein, um das Leben zu meistern. Ich könnte die Liste fortsetzen. Ich habe in meinem Tagebuch meine ganze Seite geschrieben, wovor ich Angst habe. Das war der Auftakt meiner Therapie. Das war ziemlich gruselig. Und vielleicht kennt ihr diese Ängste oder andere Ängste. Gottes Realität hingegen ist eine andere. Gott ist gütig, liebevoll, fürsorgend. Wie ein Vogel, der seine Küken unter seinen Flügeln schützt. Und natürlich fällt mir zuerst ein Ja-Aber ein, wenn ich das höre. Ich denke sofort an all die Momente, wo ich das Gefühl habe, nicht geschützt zu sein von Gott. Wo ich aus dem Nest gestoßen werde. Aber ich glaube, hier geht es nicht um ein Versprechen von einem krisenfreien Leben, einem völlig schmerzlosen Leben, vielleicht einem völlig angstbefreiten Leben. Darum geht es hier nicht. Nein, ich glaube, das wäre sehr verkürzt. Das wäre ein verkürztes Verständnis von Gott. Gott ist kein Talisman, der alles einfach irgendwie besser macht und alles einfach irgendwie wegnimmt. Nein, Gott ist da. Das ist das Grundversprechen, was er uns gibt. Seine Güte gilt immer, jetzt und in Zukunft. Und das ist Realität, jetzt gerade. Diese Güte ist jetzt gerade Realität. Scott McKnight, ein amerikanischer Theologe, hat viele Bücher geschrieben und er schreibt auch ein Buch über dieses Thema der Gnade. Eigentlich schreibt er das Buch über die Kirche, aber Gnade spielt eine große Rolle in dem Buch. Und er sagt, dass es verschiedene Arten gibt, diese Geschichten der Gnade zu erzählen. Es gibt eine verkürzte Fassung, sozusagen eine Kurzgeschichte, und dann gibt es die lange, die große Geschichte der Gnade. Und wenn ihr mögt, könnt ihr das auch mitlesen. Ich lese die deutsche, etwas holprige Übersetzung, die ich hingeschustert habe, aber wenn ihr mögt, könnt ihr auch das Englische später nochmal lesen. Er schreibt, leider wird die große Geschichte von Gottes Gnade oft zu einer Kurzgeschichte reduziert. Friedrich Büchner neigt dazu, wenn er sagt, dass guter Schlaf oder gute Träume Gnade sind oder der Geruch des Regens Gnade ist. Ich mag Träume und guten Schlaf, aber wir missverstehen das Wort Gnade, wenn wir es mit angenehmen Lebensereignissen gleichsetzen. Das zweite Missverständnis ist das traurige Gesicht. Wenn Gnade als etwas präsentiert wird, das Gott bösen Menschen anbietet, auf eine Art und Weise, dass sie an ihre Boshaftigkeit erinnert werden. Hier ist die Kurzgeschichte, die uns erzählt wird. Erst war Gott gegen uns, dann war er gnädig und jetzt haben wir einfach Glück gehabt, dass wir mit ihm im Reinen sind. Die große Geschichte der Gnade beginnt erst an dieser Stelle und geht weit darüber hinaus. Wie Anne Lamott einmal sagte, ich verstehe das Geheimnis der Gnade nicht. Ich verstehe nur, dass sie uns begegnet, wo wir gerade sind und dass sie uns nicht dort zurücklässt. Es ist auch wichtig zu wissen, dass Gnade nicht mit Gottes Wut oder Zorn beginnt. Nein, Gottes Gnade beginnt mit einer Ja-Notiz seiner Liebe. Gnade beginnt mit seiner unbesiegbaren Liebe für uns. Er gibt uns einen Ort in Christus und dann ermächtigt uns seine Gnade, in Christus zu wachsen. Gnade kommt in unsere Welt, um uns zu verändern, bis wir ganz für das ewige Leben ausgestattet sind. Gnade ist die liebevolle, neuschaffende Kraft, die in uns arbeitet. Langes Zitat, denn Gnade ist keine Kurzgeschichte, sondern die große Story über deinem Leben, über meinem Leben. Das war die erste Perspektive, jetzt die zweite. Vers 9. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Was wir hier hören, ist so ein Bild des Überflusses. Also wortwörtlich wird hier von dem Fett gesprochen, was beim Opfern vom Altar fließt und nicht aufhört zu fließen. Das ist für uns vielleicht ein bisschen eine eklige Vorstellung. Denkt nicht an eine Fritteuse, sondern denkt, ich weiß auch nicht, an was Leckeres. Gottes Gnade ist so üppig, dass sie Überfluss hat. So groß, dass seine Liebe niemals aufhört. Und wie klein ist dagegen oft mein Gottvertrauen? Ich lebe oft eher in dieser Welt des zu wenig. Statt Gottes Überfluss wahrzunehmen, schaue ich auf all das, was ich nicht habe. Zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig Schlaf, zu wenig Sicherheit, zu wenig Kraft, zu wenig Anerkennung, zu wenig Perspektive. Viel, zu wenig. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, und ich nehme an, das ist eigentlich nicht die einzige Zeit, wo es so ist, aber wir leben in einer Zeit, in der wir immer mehr von dieser Lüge, ich nenne es tatsächlich eine Lüge, des zu wenig verführt werden. Weil es so viel Überfluss gibt. Weil wir überall sehen, dass andere Leute im Überfluss leben. Wir gar nicht realisieren, dass wir im reichsten oder einer der reichsten Länder der Welt leben. Wir leben in einer Zeit, wo es möglich ist, dass eine Partei, und nicht nur eine, aber eine im Speziellen, mit Angstmacherei so viele Wähler gewinnen kann, dass sie nun drittstärkste Partei im Land ist. Angst bezahlt Gehälter. Angst macht Politik. Wie viele Gespräche habe ich schon darüber geführt, dass jetzt die Zeit wäre, eine Wohnung zu kaufen, ein Haus zu kaufen, eine Lebensversicherung abzuschließen, weil man sonst den Anschluss verpasst. Dass dieses drohende Gespenst der Altersarmut. Am Ende werden wir garantiert zu wenig haben. Eine ganze Industrie lebt davon, dass sie mir erzählt, dass ich, wenn ich jetzt nicht zu wenig habe, definitiv in 30 Jahren zu wenig habe. Und ich sage jetzt nichts gegen Vorsorge oder gegen Wohnungskauf oder Hauskauf. Das ist sicherlich eine sinnvolle Sache. Aber es ist nicht die Lösung und es wird nicht meine Angst nehmen. Es wird neue Dinge geben, die ich dann brauche, um diese Dinge zu sichern. Wir haben im Kreuzwerkprojekt, das ist sehr amüsant, jedes Mal, wenn wir Post bekommen von unserem Versicherer als Gemeinde, wir sind versichert, also ihr seid sicher hier, wenn jetzt eine Lampe runterfällt, seid ihr sicher, oder Benjamin? Ja, ist das mit drin? Wir kriegen immer regelmäßig eine Zeitung von einer christlichen Versicherung, ich nenne keinen Namen, die schon auf der Frontseite mit Horror-News und möglichen Schicksalsszenarios aufwartet, Versicherung gegen Hagel, gegen Terrorismus, gegen alle sonstigen möglichen Dinge uns anbietet, damit wir als Gemeinde auch für den Fall der Fälle abgesichert sind. Das ist irgendwie Ironie in sich selbst. Natürlich, sie wollen Geld machen, auf der anderen Seite schreiben sie sich groß auf die Fahnen, dass sie ja Christen sind und deswegen die Christen am allerbesten versichern. Am allerschlimmsten ist aber nicht all das, was mir andere erzählen. Am schlimmsten ist diese Stimme in mir, die mir immer wieder sagt, dass Gottes Gnade nicht genug ist, dass sie nicht reicht für all das, was ich verbockt habe, dass sie irgendwann aufgebraucht sein könnte. Hier lesen wir im Vers 9, dass Gottes Gnadenstrom nicht versiegt. Wir werden garantiert satt. Das ist ein Versprechen. Seine Güte gibt es im Überfluss. Das ist ein Versprechen. Kommen wir zum Schluss zur dritten neuen Perspektive. Einer der schönsten Verse, Benjamins Konfirmationsvers habe ich gelernt, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. David verspricht uns hier nichts weniger als, wir nennen es mal, die mystische, die völlige Vereinigung mit dem Schöpfer Gott. Wir bekommen sein Licht und sind in seinem Licht und sehen mit seinem Licht. Wir werden durch diese Quelle, wir stehen in dem Wasser, was aus dieser Quelle Gottes fließt. Und das sagt uns, dass es hier keine abstrakte Idee bleiben muss, diese Perspektive, die David uns vorstellt. Nein, wir können Teil dieser Perspektive werden. Wir können Gottes Perspektive auf unser Leben, auf das Leben anderer, auf das Leben dieser Welt bekommen. Es muss nicht etwas bleiben, was wir lediglich von außen betrachten, ein bisschen kritisch die Nase rümpfen und sagen, naja, aber das sehe ich irgendwie nicht. Und schließlich mit all den Argumenten widerlegen, die ich ja zum Teil gerade schon genannt habe. Nein, hier wird uns versprochen, dass wir das Licht sehen dürfen. Und zwar nicht am Ende des Tunnels, nicht in der Nahtoderfahrung, sondern jetzt. Gottes Licht holt uns in seine Realität. Sein Licht ist jetzt da. Wenn wir mal wieder im Dunkel sind, in der Engstirnigkeit, auf dem nächtlichen Lager, in all den Sorgen. Das ist der ganz grundsätzliche Perspektivwechsel, den David hier beschreibt. Er beginnt mit der schockierenden Erkenntnis, dass sein Herz nicht anders ist als das Herz aller anderen. Er führt uns in diese zwei Realitäten ein, dass Gott eine Realität schafft, anbietet, kennt, mir anbietet persönlich neben meiner dunklen Realität. Und er zeigt uns, dass bei Gott unendliche Gnade ist, Überfluss ist und das Licht. Wir werden gleich zusammen das Abendmahl feiern. Und bevor wir das tun, möchte ich noch eine Sache sagen. Etwas, was vielleicht jetzt ein bisschen überrascht, nachdem wir so eine schöne, erbauliche Predigt gehört haben. Ich möchte nämlich über Buße reden. Wir reden hier oft von der Realität des Sünders im Kreuzberg-Projekt, von diesem Realität, dass wir uns gewahr werden müssen, dass wir ein Problem irgendwie haben. Und dann reden wir über Gottes Gnade und Gottes Perspektive und sagen, da wollen wir hin. Das ist schön. Diese Perspektive für unser Leben brauchen wir. Aber es ist oft leichter gesagt als getan. Und ich glaube, dass wir manchmal so einen Zwischenschritt brauchen. Eine Brücke zwischen diesen beiden unterschiedlichen Realitäten. Und das ist diese betagte Disziplin der Buße. Es reicht nämlich manchmal nicht, dass wir einfach so im Stillen für uns erkennen, dass wir ein Problem haben, dass wir irgendwie wieder in unseren Gedanken gefangen sind, dass wir wieder mal sehr schlecht über Menschen laut geflucht haben. Manchmal müssen wir das auch laut aussprechen, sodass jemand anders das hört. Aber nicht, um das irgendwie noch für uns härter und schwieriger zu machen. Nein, wir brauchen das, weil wir einen Zuspruch brauchen danach, dass uns wirklich vergeben ist. Wir brauchen den Zuspruch einer anderen Person, aus dieser Gemeinschaft von Sündern. Keine besonders heilige Person, keine Person, die irgendwie einen Ausweis als Bußabnehmer hat, sondern eine Person aus der christlichen Gemeinschaft, die Sünderin, Sünder ist in einer Gemeinschaft von Sündern. Jemand, der uns hilft, dass wir tatsächlich in diese Realität eintreten können, Gottes Realität. Eine Sache ist ganz wichtig dabei. Buße ist niemals die Voraussetzung für Gottes Gnade. Buße ist niemals die Voraussetzung für Gottes Gnade. Sondern es schafft uns die Realität von Gottes Gnade. Es lässt sie wirklich ernst nehmen. Sie erleben. Dietrich Bonhoeffer, und das ist mein letzter Satz, schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben: Die Sünde will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht. Im Dunkel des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen. Die ausgesprochene, bekannte Sünde aber hat alle Macht verloren. Amen.